Bekümmert euch nicht, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Bekümmert euch nicht, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Dieses so trostreiche Wort stammt aus dem wenig beachteten Buch der Bibel Nehemia. Nehemia war ein Führer des in die Verbannung geschickte Volks Israel. Der hat ihn unter den Persern, in dem von den Persern übereroberten babylonischen Reich gelebt, so als Art Fürst oder Anführer im eigenen Volk. Die Perser hatten ja das System, dass sie nicht alles zusammengewürfelt haben und aus allen Völkern ein Mischvolk schaffen wollten, so wie es die Assyrer und die Babylonier vor ihnen es sich vorgenommen hatten, sondern sie hatten ihre Satrapien und die haben für jedes Volk das Land bestehen lassen, aber der Satrap, der örtliche Herrscher, der war dann dem persischen Großkönig dann verantwortlich. Und Nehemia war einer dieser hochgestellten jüdischen Männer, der für das Wohl seines Volkes auch verantwortlich war, unterhalb der persischen Herrschaft. Und eines Tages, als er Nachricht aus der alten ursprünglichen Heimat bekam, aus Judäa, aus Jerusalem, dass die Stadt völlig darniederliegt, nur ein Ruinenfeld ist, da ist er zu Tränen bewegt worden. Und diese Tränen, die stehen am Anfang einer großartigen Geschichte. Diese Tränen sind sowas wie die Saat der Freude, die daraus entstehen konnte. Wenn wir das Buch Nehemia anschauen, dann kann man unglaublich viel Weisheit an dem Handeln Nehemias ablesen aus diesen Kapiteln, die wie gesagt so wenig beachtet werden, weil auf ersten Blick scheint es nur ein Bericht über den Wiederaufbau Jerusalems zu sein. Aber wenn man tiefer hineinschaut in den Text und zwischen den Zeilen auch liest, dann kann man unglaublich viel lernen an guten Lebensprinzipien, wie das Leben gelingen kann und wie aus einem Trümmerfeld etwas Großartiges wachsen kann zur Freude aller. Dieses Wort bekümmert euch nicht, die Freude am Herrn ist eure Stärke, steckt inmitten des Nehemia-Buches im 8. Kapitel im 10. Vers. Und das kommt zu einem Zeitpunkt, wo das Volk schon zurückgezogen ist, mit Erlaubnis vom Großkönig des Persischen Reiches, sogar mit finanzieller Unterstützung des Großkönigs. Der hat dann auch Geld gespendet, dass der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut werden konnte. Und nachdem das Volk unter vielen Beschwernissen die Stadtmauer wieder aufgebaut hatte, kommt dann unsere Stelle. Ich habe deswegen heute so sinnbildlich die Stadtmauer Jerusalems mitgebracht. Diese Kartons als Bausteine hier vorne auf der Bühne mit 24 Bausteinen. Jeder Baustein ein geistliches Lebensprinzip. Und wenn Sie diese ganzen Themen durchschauen, ob das das Gebet ist oder Vertrauen oder Befähigung oder Bibellese oder die Erkenntnis, ob es Disziplin oder was auch immer von diesen geistlichen Lebensprinzipien ist, da werden Sie das Wort Freude nicht finden. weil die Freude nicht das Prinzip ist, sondern das Ergebnis. Das will ich als erstes festhalten heute Nachmittag. Die Freude können wir nicht einfach voraussetzen. Auf der einen Seite ist Freude nicht etwas, was vom Lebensstandard oder vom Wohlstand oder gar von Gesundheit abhängt. Ich habe während meiner Zeit in Pakistan als Missionar gestaunt, wie die ärmsten Kinder mit Schrott als Spielzeug ihre helle Freude haben konnten. Und dann sieht man Kinder in deutschen Kinderstuben, Kinderstuben gibt es eigentlich gar nicht mehr, jedenfalls nicht mehr in dem Sinne, wie Kinderstube damals als Erziehungsort verstanden wurde, aber in den Kinderzimmern kann man Kinder antreffen, die völlig gelangweilt sind, zwischen tausenden von Möglichkeiten, tollsten Spielsachen bis hin zu den modernen Medien. Und das bringt aber auch nicht Freude. Das ist nicht die Voraussetzung für Freude, sondern die Freude ist auf der einen Seite ein Geschenk, für das wir nichts tun können. Die Freude ist aber auch etwas, was wachsen kann, dort, wo die geistlichen Prinzipien beachtet werden, die Gott für unser Leben auch vorgegeben hat. Die Mauer um der Stadt Jerusalem wurde unter sehr beschwerlichen Bedingungen von den wiederkehrenden Heimatvertriebenen, wenn man so will. Sie haben sozusagen mit dem Schwert oder dem Speer in der einen Hand und der Kelle in der anderen haben sie die Mauer wieder aufgebaut. Sie hatten Anfeindung durch die umliegenden Völker zu erleiden, Hinterlist, Heimtücke, blanker Hass. Niemand um ihnen herum hat es ihnen gegönnt, dass sie in ihre Heimat wieder zurückziehen. Und diesen Leuten sagt Nehemia, bekümmert euch nicht. Da werden wir heute Nachmittag sehen, dass auch Anfeindung kein Hindernis für die Freude ist. Die Mauer konnte geschlossen werden. Und nachdem die Mauer geschlossen wurde und diese erste große Etappe erreicht war, mit dem großen Ziel, Jerusalem wieder zur Hauptstadt des israelitischen Volkes zu machen, was haben die Menschen nun gemacht? Davon ist die Rede in Nehemia 8. Ich lese einfach einmal am Stück den Text, den wir so selten zu hören bekommen. Es beginnt eigentlich, der Abschnitt beginnt mit dem letzten Vers von Kapitel 7. Als nun der siebente Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des siebenten Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor, vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte, und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten, und es standen neben ihnen Matitja, Shema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maaseja, zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Secharja und Meshulam. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk, und als er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete, Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten, Jeschua, Bani, Sherebja, Yamin, Akub, Shabbatai, Hodia, Maseja, Kelita, Asaria, Josabad, Hanan, Pelaya, unterwiesen das Volk im Gesetz, und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes dar, klar, legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott, darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Herrn hörten. Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig dem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Das Erste, nachdem das Volk Israel die Mauer geschlossen hatte, war, wie ein Mann sich hinzustellen und sich das Gesetz Gottes sagen und erklären zu lassen. Sie haben sich unter das Wort Gottes gestellt. Sie wollten es wissen, dass ihnen der Trost zugesprochen werden kann am Ende dieses langen Vormittags und Mittags, in dem das Gesetz Gottes Wort für Wort vorgelesen und erklärt wurde. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ihnen der Trost zugesprochen werden kann. Bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist das Hören auf ihn und sein Gebot. So bringen wir unsere Freude am Herrn zum Ausdruck, dass wir uns gerne sagen lassen, was er in seinem Wort für uns bereithält. Wir stellen uns drunter und lassen uns von ihm leiten, von seinem Weg, von seiner Wegweisung. Das Wort Gottes wurde aufgenommen und das Wort Gottes wurde angenommen, und zwar unter Tränen. Das Nehemia-Buch beginnt mit den Tränen Nehemias darüber, dass die Stadt zerstört ist und da niederliegt. Und eine zweite Etappe beginnt hier mit dieser Zusage, nachdem die Stadt wieder aufgebaut ist, mit neuen Tränen, die darüber vergossen werden, dass die Herzen da niederliegen und aufgebaut werden müssen. Dass sie das Gesetz Gottes kennenlernen müssen, anerkennen müssen, aufnehmen und annehmen müssen. Gottes Wort wurde auf- und angenommen unter Tränen. Und auch diese Tränen sind die Saat der Freude. Es wird viel darüber nachgedacht, warum bei uns in Deutschland es so selten Erweckung gibt. Warum unter dem angestammten Volk bei uns, das schon jahrhundertelang hier seit der Reformation in Deutschland den christlichen Glauben nach reformatorischen Vorstellungen kennt, warum hier die Saat nicht aufgeht. Warum die Herzen sich nicht bewegen lassen. Wir haben alles wunderbar aufgebaut, äußerlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zusammenbruch, was hat man da für eine Leistung erbracht? Ihre Generation hat da viel geleistet. Unter Entbehrungen. Aber es ging aufwärts. Und man spricht deswegen vom Wirtschaftswunder. Allgemein in der Bevölkerung, das ist ein Wunder, dass das gelingen durfte. Was fehlte, war der zweite Schritt. Dass das Volk sich unter das Wort gestellt hätte, unter das Gesetz Gottes und gesagt hätte, ja, wir nehmen es an, wir nehmen es unter Tränen an, wir bekennen unsere Schuld, wir tun Buße und wollen das Wort Gottes als Maßstab für unser Leben annehmen. Und auch die Theologie hat ihren Anteil Schuld daran. Wie wurde das Wort Gottes verwässert? Wie wurde es für nichtig erklärt? Für nicht mehr zeitgemäß? Für nicht ursprünglich, für nicht originär? Es gab Theologen, die gesagt haben, wenn es 5 oder 6 Verse in den Evangelien gibt, die auf Jesus zurückgehen, dann ist das viel. Und dass Jesus keine Wunder getan haben soll, das war in aller Predigermunde zu einer gewissen Zeit. Auch die Theologie und die Kirche trägt ihren Teil Schuld daran. Aber dass es heute nicht zu einem Wiedererstarken des Glaubens kommt, liegt daran, dass es diese Erkenntnis bei uns nicht gegeben hat. Dass wir Buße tun müssen und auf der Grundlage des Wortes Gottes unser Leben und unsere Gesellschaft aufbauen. Das Wort Gottes wurde auf- und angenommen unter Tränen. Aber zurück zur Freude. Aus diesen Tränen fließt nun die Freude heraus. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Bekümmert euch nicht, seid nicht bekümmert. Seid still, seid ruhig. Ihr braucht nicht arbeiten, ihr braucht nicht wühlen, ihr braucht nicht schaffen und tun. Lasst mal stille sein. Denn dieser Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und so wurde ein Freudenfest angeordnet, ein Fest, an dem die Freude über das, was Gott ihnen geschenkt hat, zum Ausdruck kommen sollte. Und da heißt es ab Vers 13 über die Feier des Laubhüttenfestes, und am zweiten Tage versammelten sich die Häupter der Sitten des ganzen Volkes und die Priester und Leviten bei Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichte. Und sie fanden im Gesetz geschrieben, dass der Herr durch Mose geboten hatte, dass die Israeliten am Fest im 7. Monat in Laubhütten wohnen sollten. Da ließen sie es kundtun und ausrufen in allen ihren Städten und in Jerusalem und sagen, geht hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Balsamzweige, Myrtenzweige, Palmenzweige und Zweige von Laubbäumen, dass man Laubhütten mache, wie es geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus und holte sie und machte sich Laubhütten, Ein jeder auf seinem Dach und in seinem Hof und in den Vorhöfen am Haus Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft wiedergekommen waren, machte Laubhütten und wohnte darin, denn dies hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohns Nuns, bis auf diesen Tag nicht mehr getan. Und es war eine sehr große Freude. Und es wurde jeden Tag aus dem Buch des Gesetzes Gottes vorgelesen, vom ersten Tag an bis zum letzten. Und sie hielten das Fest 7 Tage und am 8. Tage der Versammlung, wie sich's gebührt. Da kriegen wir einen kleinen Einblick darin, wie ein Volk ein Gesetz haben kann und es doch völlig missachten kann. Seit den Tagen Josuas hat das Volk das Laubhüttenfest nicht begangen. Stand alles da in den Verordnungen des Gesetzes, aber es wurde nicht umgesetzt. Die Leute haben es offenbar nicht für zeitgemäß oder passend geachtet. Wir haben doch jetzt gute Häuser, warum sollten wir denn jetzt wieder in Laubhütten leben? Das haben unsere Vorfahren 40 Jahre lang in der Wüste gemacht. Reicht das denn nicht? Warum sollten wir das denn noch machen? Wir haben unsere befestigten Häuser und wir lassen es uns gut gehen darin. Ähnlich wie wir es heute machen. In unserer Gesellschaft mit vielen Anordnungen Gottes, Anordnungen des neuen Bundes, die mit Füßen getreten oder schlichtweg verschwiegen oder vergessen werden. Das Laubhüttenfest war ein Fest der Freude, eine Erinnerung daran, wie Gott für einen gesorgt hat. Wie Gott die Menschen durch die Wüste gebracht hat. Dort haben sie nicht in befestigten Häusern gelebt. Dort waren sie Wind und Wetter ausgesetzt. Da waren sie den Elementen ausgesetzt. Da haben sie keine Sicherheit gehabt. Und gerade deswegen sollten sie das Laubhüttenfest begehen. Diese 7 Tage Campingurlaub, wenn man so will. Damit sie daran erinnert werden, wie Gott sie durchgetragen hat in der Zeit der Wüstenwanderung. Nun, heute feiern die Juden in Israel das Laubhüttenfest mit großen Freuden. Das ist sowas wie fast wie der Fasching jetzt. Bei uns in unseren Tagen wird Fasching gefeiert, volksfestmäßig. Die Leute bauen ihre leichten Überdachungen. Diese Überdachungen würden keinen Regen abweisen, geben auch nicht richtig Schatten. Aber man nutzt die Gelegenheit, draußen zu sein, mit den Leuten zusammen zu sein, ähnlich wie zur Zeit Jesu. Erinnern wir uns an die Begebenheit, wo das Laubhüttenfest eine große Rolle spielt im Johannesevangelium, Kapitel 7. Und Jesus dort erklärt, dass er das Licht der Welt sei und dass aus ihm die Quelle des lebendigen Wassers hervorspringt, in Anspielung auf das Wasserritual, das die Priester jeden Morgen durchgeführt haben, sind mit einer mit einem Umzug hinunter zum tiefsten Punkt vom Tempel, zum Teich Siloa, das erst vor ein paar Jahrzehnten in Jerusalem entdeckt wurde, haben dort Wasser in einer silbernen Kanne geholt und das oben um den Altar und auf dem Altar ausgeschenkt. Und Jesus steht da und sagt, ja, kommt her zu mir und trinkt von der Quelle des lebendigen Wassers. Oder beim Lichterfest, die haben dann Lichter angezündet bei Nacht, da oben auf der Mauer des Tempels haben sie riesengroße Feuer und auf Ständern gemacht im Tempel, dass man sagt, Schiffe auf dem Mittelmeer haben die Feuer im Tempel gesehen. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und am Ende dieser Woche des Laubhüttenfests, Johannes 7, kommt dann die Begebenheit in Johannes 8, wo eine Frau vor Jesus gebracht wird. Und man wirft sie auf den Boden, die Männer stehen um sie herum und verlangen von Jesus, dass er das Todesurteil spricht, dass diese Frau, die in Sünden ertappt wurde, gesteinigt werden soll. Nun ja, in den Laubhütten, bei den Festlichkeiten, wo viel Wein geflossen war, in den Straßen getanzt und so richtig wie auf Fasching gemacht wurde bei uns zulande, da war wenig Privatsphäre, dafür umso mehr Zeugen, als diese Frau in die falsche Laubhütte geschlüpft war. Man hatte aus dem Laubhüttenfest statt eine Erinnerung an Gottes Führung und statt Konzentration auf Gottes Wort, hat man ein weltliches Fest daraus gemacht. So wie es heute bei uns in Fasching ist. Dabei sollte jeden Tag das Wort Gottes vorgelesen werden beim Laubhüttenfest, dass das Volk Anweisung, Unterweisung bekommt, wie es denn leben kann und soll, dass daraus Freude entsteht. Diese Frau, die hat versucht, ihren Lebensdurst auf falscher Weise zu stillen. Sie hat Freude gesucht am falschen Ort, auf falschem Weg. Und deswegen sagt auch Jesus zu ihr, gehen fort und sündige nicht mehr. Man hat aus einem heiligen Fest ein säkulares Fest gemacht. So wie bei uns Weihnachten. In vielen Teilen der Gesellschaft. Weihnachten wird ja heutzutage, also ich habe erstaunen müssen über die Werbung während dem letzten Advent, das ist ja noch nicht lange her, immer und überall das Thema, warum streiten wir? Ja, und dann Wein wurde angepriesen von Edeka, Versöhnungswein. Oder, wer gut isst, der streitet sich nicht. Und dann wurden die ganzen Leckereien von einer Lebensmittelkette angepriesen. Weihnachten ist zum Stressfaktor in der Gesellschaft geworden, weil jeder weiß, man sollte eigentlich miteinander auskommen, aber sobald man beieinander ist, ist halt Mensch bei Mensch. Und dann knallt's. Aber hier wird klar gemacht, die Freude und die Unbekümmertheit, die zugesprochen wird, die basiert darauf, dass wir ein Leben führen im Hören auf Gottes Wort. Und dann hat diese Freude noch ein Ziel. An einigen von diesen Steinen taucht die Freude durchaus auf in jenen Kapiteln, an drei Stellen ganz besonders. Für uns ist es hier unten rechts, im Fundament rechts, Gemeinschaft. Gemeinschaft steht so über diesen Kapitel, dass das Volk, das die Mauer wieder aufgerichtet hat, das auf Gottes Wort hört und sein Leben nach Gottes Wort ausrichten will, dieses Volk hat ein Leben in der Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft entsteht beim gemeinsamen Hören auf Gottes Wort. Sie haben das sicher auch gemerkt, es gibt Menschen, die uns sympathisch sind und Menschen, die uns unsympathisch sind. Aber Sympathie allein schafft noch keine Gemeinschaft. Da ist man vielleicht gern zusammen und das ist alles okay, aber die Gemeinschaft, die die Bibel meint, dieses tiefe Verbundensein, die braucht eine festere Basis als nur Sympathie. Und wo wir gemeinsam auf Gottes Wort hören, wird diese Basis gelegt, dieses Fundament. Und aufgrund dieses Fundamentes kann auch wahre, echte Gemeinschaft im Glauben entstehen. Bekümmert euch nicht. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nehemia sagt zum Volk, ihr könnt ruhig eure Kelle und euer Schwert beiseite legen. Heute ist Sabbat. Heute ist ein Festtag. Freut euch an unserem Herrn, an dem, was er für uns getan hat. Ich finde es interessant, dass Jesus im Matthäusevangelium Kapitel 13, die Verse 20 und 44, auch auf diese Freude im Zusammenhang mit dem Wort zurückgreift. In Vers 20, es geht um das Gleichnis vom vierfachen Acker, das wir ja alle kennen. Dort heißt es, bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist, der das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. Das Wort, das verursacht Freude in einem. Aber was ist das Problem beim felsigen Boden? Es können keine Wurzeln haften. Der Boden ist dürr, trocken und hart. Und das Wort kann nicht hineindringen in die Tiefe. Und deswegen ist die Freude von kurzer Dauer. Im Anschluss an diesem Gleichnis sagt Jesus im Gleichnis vom Schatz im Acker, Vers 44, das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Dieser Mensch, der entdeckt die Freude und gibt alles andere für diese Freude her und gibt alles für diese Freude hin. Ähnlich wie die Perle von unermesslichem Wert. Die Freude, die vom Wort Gottes, vom Gegründetsein im Wort Gottes hervorgeht. Das ist die Freude, die die Menschen damals schon zu Nehemias Zeiten, auch zu Jesu Zeiten und zu unserer Zeiten auch trägt. Darum, wenn wir uns fragen, mein Leben, da fehlt es die Freude, wo sollte ich zuerst nach Freude suchen? Im Hören auf Gottes Stimme, im Hören auf sein Wort. Wir haben jetzt diese Mauer vor Augen. Und vielleicht kann jeder sich das so vor seinem inneren Auge das so vorstellen, wie beschwerlich das gewesen sein muss für Leute, die den Maurerberuf nicht gelernt hatten, die wahrscheinlich nicht einmal jetzt groß körperlich gearbeitet hatten, dass die nach Jerusalem kommen und diese Mauer wieder aufziehen müssen und dabei angegriffen werden von den umliegenden Völkern. Das war schwer. Es war eine Heidenarbeit. Auch Sie kennen das. Zeiten in Ihrem Leben, Situationen in Ihrem Leben, wo die Freude nicht oben schwimmt, sondern wo eher das Beschwerliche und das Notvolle einen beschäftigt. Ob es um einen selbst geht, um die gesundheitliche Situation, oder um die Kinder oder Enkelkinder, die auf ganz andere Wege geraten sind. Ob es die Beziehung ist zum Ehepartner, das nicht so ist, wie es sein sollte, das einen beschwert. Was hält mich, wenn alles um mich herum ins Wanken gerät? Das Volk Israel stand inmitten feindlicher Völker, waren bedroht, aber ihnen wird gesagt, bekümmert euch nicht. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn. Auch Jesus hat es seinen Jüngern ganz klar und deutlich gesagt, es wird kein Hafen schlecken. Er hat es nicht mit diesen Worten gesagt, sondern so, Lukas 6, 22, selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tage und springt vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn das Gleiche haben ihre Väter den Propheten getan. Springt vor Freude inmitten der Anfechtung, wo ihr angegriffen werdet, wo die Menschen euch schmähen und verwerfen, wo sie euch hassen. Ein geraumer Teil meiner Zeit verbringe ich mit der Beobachtung von Menschenrechtsverletzungen im Blick auf unsere Glaubensgeschwister, vor allen Dingen in anderen Ländern der Welt. Im Internationalen Institut für Religionsfreiheit und im Arbeitskreis Religionsfreiheit der Deutschen Evangelischen Allianz versuchen wir, über diese Missstände zu informieren. Und es bewegt uns. Und das können Sie glauben, wenn man tagtäglich solche Nachrichten liest, wie eine ägyptische Frau zum Glauben an Jesus Christus versucht, damit sie überhaupt überleben kann, sich mit neuen Dokumenten auszuweisen, weil als Muslime darf sie keine Kirche betreten, darf sie keine Bibel bei sich führen und da braucht sie eine neue Identität, also lässt sie sich neue Papiere ausstellen. Die wird von der Polizei im Gefängnis nackt ausgezogen und mit glühenden Zigaretten verbrannt am ganzen Körper. Oder ein Christ in Laos, von seinem Dorf, weil er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist und nicht mehr in den animistischen Bezügen und allem mehr eingebunden sein wollte, hat man an einen Pfahl gebunden im Dschungel und Honig über ihn triefeln lassen, dass die Insekten kommen und an ihm nagen. Solche Nachrichten und viele andere, die ziehen ja einen runter. Aber Jesus sagt, springt vor Freude. Warum? Weil unsere Freude im Herrn begründet ist. Wie hat Jesus doch für uns gelitten? Und er nennt es eine Ehre, Philipper 1, 29. Er nennt es vielmehr eine Gnade, wenn wir nicht nur allein an ihn glauben, sondern auch für ihn leiden dürfen. In Lukas 10, Vers 20 lesen wir, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und da kommt die neue Perspektive der christlichen Hoffnung auf. Wenn wir zugesetzt werden, wenn wir Anfeindung erleben, wenn das Leben um Christi willen ein Jahr vom Leid gezeichnet ist, dann haben wir vielleicht keinen externen Grund, äußerlichen Grund zur Freude. Aber der innere Grund zur Freude ist immer da, dass wir als Kinder Gottes von ihm angenommen sind und er unsere Namen im Himmel geschrieben hat. Dass wir zu ihm gehören und die Freude auf die Ewigkeit haben. In 1. Petrus 4,13 schreibt Petrus der leidenden Gemeinde, freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Ich hatte gesagt, die Freude hat etwas mit Gemeinschaft zu tun. Freude in der Gemeinschaft, und das beobachten wir, dass die gläubigen Geschwister, die unter Verfolgung erleiden, die erleben einen ungemeinen Trost in der Gemeinschaft. Auch nur das Wissen, dass wir hier für sie beten, ist eine ungeheure Ermutigung für sie dort. In Johannes 15, Vers 9 lesen wir, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und da haben wir es wieder, vollkommene Freude. Wie haben wir vollkommene Freude? In der geliebten Gemeinschaft untereinander. Dass wir uns als von Gott Geliebte wissen und dass wir unsere Geschwister mit der Liebe lieben, mit der er uns geliebt hat. Und da sagt Jesus, das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Dieser kleine Stein rechts unten in der Mauer, Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft in Geschwisterschaft und echter Nächstenliebe. Wissen Sie, ich glaube, man kann vieles versuchen, um unsere Gesellschaft mit der frohen Botschaft von Jesus Christus zu erreichen. Es gibt unheimlich viele Programme und Projekte, die aufgelegt worden sind. Und selbst die Landeskirchen stecken Geld in Projekte rein, um aufmerksam zu machen auf die Kirche, um die Leute wiederzugewinnen. Es gibt eine Sache, die die Leute herbeibringen kann, anziehen kann, und das ist gelebte Liebe. Liebe untereinander. Wir hatten mal so ein Projekt, Evangelisationsprojekt in einer meiner ehemaligen Gemeinden. Und das Tollste, was am Ende der Woche rauskam, man hatte alle Vereine mit einbezogen und die Vereine haben sich vorgestellt, an jedem Abend ein anderer Verein, und die haben dann auch die Hälfte des Raums mit ihrem Deko ausgestellt. Die Flieger hatten so ein, wie sagt man da, Hanglider, sagt man auf Englisch, so Flügel, an denen Mensch sich hängt, so Fliegen unter die Decke gespannt. Und am Ende kam einer von den Mitarbeiterinnen vom Fliegerverein und hat gesagt, ich würde gern bei euch mitarbeiten. So wie ihr miteinander umgeht, das ist einfach klasse. Gelebte Nächstenliebe in gegenseitiger Annahme und Anerkennung. Aber wo finde ich Freude, wenn alles zum Heulen ist? Manchmal ist das Leben zum Heulen. Da hilft kein Deuteln, da hilft kein Herumdrucksen. Und wenn jemand dann zu dir in der Situation sagt, sei nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist deine Stärke, dann wirst du wahrscheinlich sagen, das hilft auch nicht weiter. Das ist wie wenn du sagst, ach Kind, es wird alles okay. Woher willst du das wissen? Woher nimmst du das Recht, wenn die Frau davon gelaufen ist? Wenn das Bankkonto geleert worden ist? Wenn die Kinder entführt worden sind? Da hilft es nicht weiter, wenn jemand sagt, ah, das wird schon. Was hilft denn da? Im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 4, schreibt Paulus, freut euch im Herrn alle Wege. Abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasset kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der höher ist als aller Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. So lesen wir mit der Betonung normalerweise. Freut euch im Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Ich meine, man muss den Satz etwas anders betonen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Auch wenn uns nicht zum Lachen ist, auch wenn wir uns nicht fröhlich und freudig fühlen, dürfen wir wissen, dass Jesus Christus für uns genug getan hat. Und so wie er gelitten hat, kennt er unsere Leiden. Und er wird uns nicht mehr geben, als dass wir zu tragen vermögen. Und er wird uns in diesem Leid die Kraft geben, um dieses Leid auch an seiner Seite zu tragen. Was sagt Jesus dem Leidenden, dem Mühseligen, dem Schwerbeladenen? Komm her zu mir und nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Warum? Weil er im Joch steckt. Es ist ja sein Joch. Er trägt die Last. Er trägt uns mit. Das heißt nicht, dass das Leid, die Not einfach verschwindet. Es heißt aber, dass wir trotzdem in allem Leide Grund zur Freude haben. In allem Leide. Warum? Weil Jesus Christus Tod und Teufel überwunden hat und er eine Herrlichkeit für uns bereitet hat am Ende dieses irdischen Leidens. Und wir dürfen uns jetzt schon in diesem Leben auf jene Freude schon einstellen. Zu Petrus hat Jesus gesagt, es werden kommen Tage, die dir nicht gefallen. Und man wird dich hinführen, wo du nicht hin willst. Und in einem Kreis wie unserer heute Abend, in nochmal 6 Monaten gehöre ich auch zum alten Kreis, ich komme in den Ruhestand, diesen Sommer. In einem Kreis wie unserem weiß man, dass das Leben nicht unbedingt leichter wird. Dass die Sorgen nicht unbedingt weniger werden. Dass die Schmerzen nicht geringer werden. Das gehört zu unserem Leben in dieser Welt. Aber das darf uns nicht verdrießen. Wir dürfen uns an unserem Herrn freuen. Wir dürfen Freude aus seinem Wort schöpfen, aus dem Leben in und nach seinem Wort und mit dem Blick auf die himmlische Herrlichkeit, die er für uns bereit erhält. Lass uns die Hände falten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns Grund zur Freude bist, dass du deswegen auch Grund zur Freude gibst. Du weißt um unsere jeweiligen Situationen, du weißt um die Päckchen, die jedes zu tragen hat. Wir bitten dich, erbarme du dich, unser, und lass uns die Freude, die von innen kommt, immer wieder neu entdecken. Die Freude, die du schenkst, weil wir zu dir gehören, weil wir deine Kinder sind, weil unsere Namen im Himmel geschrieben sind und weil die Leiden dieser Zeit ein geringes sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, zu der überschwänglichen Herrlichkeit, die auf uns wartet. Schenk uns diesen Blick, schenk uns diese Hoffnung, schenk uns diese Freude. Amen.